Erlanger Medizin Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der ZFA Talks. Diese Podcast-Reihe ist eine Kooperation der Zeitschrift für Allgemeinmedizin und Springer Medizin. Mein Name ist Claudia Bayer und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Bevor wir starten, hier ein wichtiger Hinweis. In dieser Folge sprechen wir über das Erleben von Gewalt, Gewalt in der Partnerschaft und Gewalt gegen Kinder. Wenn Sie sich mit diesen Themen nicht wohlfühlen, empfehle ich, diese Folge zu überspringen. Falls Sie Unterstützung oder Informationen zu diesen Themen suchen, finden Sie in den Shownotes Anlaufstellen und Telefonnummern. Wir wollen in dieser Folge vor allem die Perspektive von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten einnehmen. Es soll darum gehen, wie man Opfer von Gewalt erkennt, wie man mit Betroffenen darüber ins Gespräch kommt und wie man innerhalb der Praxis einen Umgang mit dem Thema findet. Darüber spreche ich heute mit Anja Thiemann. Sie ist Hausärztin in Berlin und leitet die AG Gewalt in der Häuslichkeit beim Hausärzteverband Berlin-Brandenburg. Außerdem vertritt sie den Hausärzteverband beim Runden Tisch Berlin. Hallo Frau Thiemann, schön, dass wir heute miteinander sprechen.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ihre Arbeitsgruppe beim Hausärzteverband nennt sich Gewalt in der Häuslichkeit und nicht häusliche Gewalt. Was ist der Unterschied?
Häusliche Gewalt, darunter versteht man gerade bei der Polizei partnerschaftliche Gewalt. Und wir Hausärzte betreuen ja Patienten, ob sie in Beziehungen leben, ob sie alt sind, ob sie Menschen mit Behinderung sind. Und alle diese Personen können Gewalt in ihrer eigenen häuslichen Umgebung erfahren. Und deswegen haben wir die AG Gewalt in der Häuslichkeit genannt, um diesen Unterschied auch nochmal klar zu machen und dass es wirklich um jede Person geht, die Gewalt in ihrer eigenen häuslichen Umgebung erfährt.
Ich habe dazu ein paar aktuelle Zahlen mitgebracht, die stammen aus dem Lagebericht Häusliche Gewalt, den eben das Bundeskriminalamt veröffentlicht. Über 250.000 Personen wurden im Jahr 2023 Opfer häuslicher Gewalt in Deutschland. Das entspricht 700 Fällen pro Tag, etwa 71% davon betreffen Frauen. Jeden zweiten Tag stirbt eine Frau durch Partnergewalt. Sie kennen diese Zahlen ja vermutlich. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie sie hören?
Ich denke, dass diese Zahlen, so erschreckend sie auch sein mögen, gar nicht das wahre Ausmaß zeigen, wie häufig Personen eigentlich betroffen sind, weil viele das nicht zur Anzeige bringen, viele schweigen aus Angst, weil sie sich schämen, leider Gottes. Und wir Hausärzte sind dann teilweise tatsächlich die ersten Personen, denen sie sich anvertrauen können. Und bis von dem, wie sie es uns erzählt haben, bis sie es zur Anzeige bringen, da vergeht teilweise wirklich eine lange Zeit. Und deswegen denke ich, dass die Dunkelziffer leider Gottes sehr, sehr hoch sein wird.
Welche Formen von Gewalt spielen hier eine Rolle?
Also die am leichtesten zu erkennende Form ist tatsächlich die physische Gewalt. Also schlagen, treten, beißen, wenn jemand mit dem Messer bedroht wird oder auch damit auch verletzt wird. Es gibt auch die sexualisierte Gewalt. In Deutschland ist es leider noch nicht so lange strafbar, die Vergewaltigung in der Ehe. Es gibt die psychische Gewalt, die ist sehr schwer zu erkennen und auch sehr schwer nachweisbar. Es gibt auch die soziale Gewalt. Das bedeutet, dass die Personen systematisch isoliert werden, von den Freunden und Bekannten sozusagen getrennt werden und immer mehr in eine Isolation gebracht werden. Es gibt die ökonomische Gewalt. Inzwischen ist es ja so, dass sehr viele Frauen auch arbeiten gehen und nicht mehr ganz so abhängig von ihrem Partner oder der Mann von ihrer Partnerin ist. Aber auch da gibt es immer noch diese ökonomische Gewalt. Und inzwischen gibt es auch noch die digitale Gewalt. Das heißt, dass man Partner oder Menschen, die in dem gleichen sozialen Umfeld leben wie man selber, digital aufgenommen werden und deren Bilder, Videos etc. veröffentlicht werden. Das alles ist sozusagen Teil dieser häuslichen Gewalt.
Können Sie abschätzen, wie oft Sie mit dem Thema in Ihrer Praxis in Berührung kommen?
Es ist tatsächlich schwierig abzuschätzen. Ich habe mir inzwischen angewöhnt, jeden Patienten bei Aufnahme zu fragen, ob die Person bereits irgendwelche Gewalterfahrungen gemacht haben, in welcher Form auch immer. Es sind fast jeder dritte oder vierte Person, die dann tatsächlich sagen, ja, es liegt jetzt vielleicht schon ein paar Jahre zurück, manche aber auch aktuell. Und manche sagen dann auch so nach 1-2 Jahren, Frau Doktor, Sie haben mich damals gefragt, also viele nennen mich Frau Doktor, auch wenn ich keine bin, Sie haben mich damals gefragt, ich wollte damals noch nicht antworten, aber jetzt habe ich so viel Zutrauen gefasst, jetzt kann ich es Ihnen erzählen. Also es ist tatsächlich relativ häufig, was ich immer wieder erschreckend finde.
In der Medizin halten wir uns sehr gern an typische Symptome, die eine bestimmte Diagnose nahelegen. Wir sprechen hier natürlich nicht über eine Krankheit. Trotzdem wäre meine Frage, auf welche Anzeichen sollte man achten? Gibt es vielleicht auch bestimmte Risikofaktoren, auf die Sie achten?
Also es gibt häufig so ein Bild, was viele so vor Augen haben. Das ist dann so eine kleine Frau, die ganz doll ängstlich ist und so. Das muss man einmal aus seinem Kopf heraushalten. Also das ist es tatsächlich meistens nicht. Es kann jede Person treffen, es kann eine Geschäftsfrau treffen, genauso wie jemand, der weniger gebildet ist, kann reiche Personen betreffen, es kann weniger reiche Personen treffen. Also insofern gibt es wenige Risikofaktoren tatsächlich. Einer ist, wenn eine Person in einer gewalttätigen Familie aufgewachsen ist, dann passiert es häufiger, einmal, dass sie Gewalt erfahren wird oder aber auch, dass sie zum Täter wird. Beides ist tatsächlich möglich, weil man in diesen Strukturen aufgewachsen ist und das dann teilweise leider auch als Liebe empfindet und sich dann einen entsprechenden Partner oder Partnerin sucht. Die Anzeichen können tatsächlich sein, wenn ein Partner oder eine Partnerin immer beim Gespräch im Sprechzimmer dabei sein möchte, ohne ersichtlichen Grund. Also wenn es jetzt zum Beispiel eine demente Person ist, dann ist natürlich klar, dass dann der Partner oder die Partnerin dabei sein möchte, weil sich die betroffene Person an vieles nicht mehr erinnern kann, was im Sprechzimmer besprochen wurde. Aber generell, wenn ich etwas unter 4 Augen besprechen möchte und der Partner oder die Partnerin das Zimmer nicht verlassen will, das ist ein absolutes Warnzeichen. Dann, wenn die Patientin oder der Patient zur Begleitperson sehr ängstlich wirkt, auch das ist ein Warnzeichen. Wenn ich Verletzungsmuster finde, die eigentlich unlogisch sind von dem, was mir die Person erzählt, also dieser berühmte Sturz von der Treppe oder ich bin gegen eine Tür gelaufen, was ja auch viele kennen, da sollte man auf alle Fälle darauf achten. Wenn es Kinder sind und sie so handschuhartige Verbrennungen haben oder so sockenartige Verbrennungen haben, ein Kind wird seine Hand oder seine Fuß nicht ins heiße Wasser tauchen und so lange da drin bleiben, bis es richtige Verbrennungen hat. Das sind absolute Warnzeichen. So grobe Warnzeichen können auch noch ein sehr, sehr unachtsamer Umgang mit chronischen Erkrankungen sein. Auch da muss man nochmal fragen, ist da vielleicht irgendwas, was sie dazu bringt, nicht so richtig auf sich Acht zu geben, wenn die Person vermehrt Angst- und Panikattacken hat, Schlafstörungen, massive Erschöpfungszustände. Wenn eine Frau berichtet, dass sie nicht zum Gynäkologen geht, weil das immer so wehtut, die Untersuchung. Auch das kann ein Anzeichen für sexualisierte Gewalt sein.
Angenommen, Sie haben einen Verdacht. Wie konkret kann und muss der sein, damit Sie auch handeln?
Vor dem Handeln, also dass ich richtig was unternehme, muss zuerst das Reden stehen. Das ist ganz, ganz wichtig. In den meisten Fällen habe ich ja eine erwachsene Person vor mir, die selber entscheiden muss. Und ich als Hausärztin kann nur unterstützend tätig sein, ich kann nur beraten und kann das, was diese Person mir erzählt, aufnehmen. Das ist das, was ich tun kann. Und wenn ich den Verdacht habe, dann spreche ich das so schnell wie möglich an. Ich versuche aber dafür einen Raum zu schaffen. Das heißt, ich schaue, ist es möglich für diese Patientin oder den Patienten, einen Termin am Ende meiner Sprechstunde zu machen, dass ich im Nachhinein nicht mehr so viel Druck habe, dass noch Patienten oder Patientinnen behandelt werden müssen, sondern dass ich wirklich Zeit für dieses Gespräch habe. Ich informiere vorher meine MFAs, dass ich diese Zeit brauche und dass die bitte in dieser Zeit nicht in mein Sprechzimmer hineinkommen sollen. Wenn ich das dementsprechend vorbereitet habe, dann spreche ich diesen Verdacht auch an. Und häufig sagen meine MFAs dann auch, das und das kam mir komisch vor vorne Oder sie hat jetzt schon so und so oft eine Verletzung gehabt, das finde ich merkwürdig, könnten Sie vielleicht nochmal darüber reden. Das sind immer auch nochmal so Warnzeichen und dann spreche ich tatsächlich relativ offen solche Sachen an, sage aber auch immer dazu, dass ich ja Schweigepflicht habe und dass sie es mir gerne anvertrauen kann und dass die betroffene Person immer entscheidet, was zu tun ist.
Das bedeutet, diese Aufgabe des Beobachtens und Erkennens einer solchen Situation ist nicht nur Ihre Aufgabe, sondern die des gesamten Praxisteams.
Ja, auf jeden Fall. Also unsere MFAs kennen ja die Familien unserer Patienten und Patientinnen sehr, sehr lange teilweise schon. Also eine MFA ist wirklich jetzt schon seit 40 Jahren tätig in unserer Praxis. Die kennt natürlich diese gesamten Strukturen gut und weiß dann auch, wenn es Veränderungen gibt in dem normalen Verhalten dieser Person.
Wahrscheinlich ist es nicht selten, dass Betroffene den Verdacht zunächst zurückweisen. Vielleicht verneinen sie die Taten, vielleicht möchten oder können sie die Hilfe zu diesem Zeitpunkt aber auch nicht in Anspruch nehmen. Wie gehen Sie damit um?
Das kann tatsächlich sehr, sehr schwer sein. Ich schreibe mir immer alles ganz genau auf. Ich dokumentiere alles genau. Ich sage auch der betroffenen Person, dass ich es so dokumentiere, auch wenn sie sagt, dass nichts passiert ist, auch das schreibe ich auf. Falls doch was passiert sein sollte, genauso sage ich das dann auch immer, dass sie dann darauf zurückgreifen kann. Wenn doch irgendwas sein sollte, das was aufgeschrieben ist, weil ich ja diesen Verdacht hatte. Und ich sage der Person auch immer, dass auch wenn sie jetzt sagt, es ist nichts passiert und sollte irgendwann mal irgendwas passieren, dass sie dann jederzeit wieder das Gespräch mit mir suchen kann, dass wir gerne darüber reden können. Und für mich persönlich ist das immer so, es ist schwer auszuhalten, aber da gibt es ja zum Glück so Qualitätszirkel, wo man dann mit anderen Ärzten und Ärztinnen reden kann, was einen so belastet. Ich habe viele andere ärztliche Kollegen, die auch inzwischen meine Freunde und Freundinnen sind und so. Im interkollegialen Austausch darf man ja über sowas sprechen. Natürlich werden dabei keine Namen genannt, aber so kann man das leichter verarbeiten und es geht einem nicht ganz so nah, auch wenn es natürlich schwer auszuhalten ist.
Wenn Betroffene ihr Angebot annehmen, wie geht es dann konkret weiter?
Das ist auch von Fall zu Fall unterschiedlich, was diese Person wünscht. Es ist möglich, dass ich erstmal alles ordentlich dokumentiere, auch alles gerichtsfest dokumentiere. Wenn es Verletzungen gibt, muss das auch alles so gut dokumentiert sein, mit Foto und allem drum und dran, dass das auch wirklich gut nachvollziehbar ist, mit Datumsangabe, mit was, wann, wie, wo passiert ist. Ich kann die Person an eine Gerichtsschutzambulanz verweisen. In Berlin wäre das zum Beispiel an der Charité. Da kann ein Termin verabredet werden. Es ist die Möglichkeit, zum Beispiel Kontakt zum Weißen Ring aufzunehmen. Die können auch beratend tätig sein. Ich kann an eine Gynäkologin verweisen, falls es da irgendwelche Verletzungen gibt, die dokumentiert und aufgenommen werden müssen. Es gibt Möglichkeiten, Kontakt zum Frauenhaus aufzunehmen oder generell erstmal mit der betroffenen Person zu beraten, wie es denn überhaupt weitergeht. Also das ist wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich. Und wenn Kinder mit involviert sind, gibt es auch die Möglichkeit, das Jugendamt zu involvieren. Das ist dann auch immer ein klein wenig schwierig. Aber auch gerade die Kinder müssen geschützt werden. Und da ist es schön, dass wir Ärzte uns anonym ans Jugendamt auch wenden können und auch uns Beratung holen können, in welchen Fällen wirklich dringender Handlungsbedarf besteht.
Verstehen Sie die Sorge, mit einem Hilfsangebot die Situation der Betroffenen erstmal zu verschlechtern, weil das Thema bei Dritten angesprochen wird und das die Gefahr einer Eskalation erhöht?
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Deswegen haben wir zum Beispiel bei uns auf der Toilette so eine ganz, ganz kleine Chipkarte liegen, wo alle wichtigen Nummern und Adressen drauf sind, an die sich betroffene Personen wenden können. Und die sind extra so klein gehalten, dass man sie zusammenfalten kann und zum Beispiel in die Socke unter den Schuh stecken kann, damit das weniger wahrscheinlich gefunden wird. Und ich berate bei Betroffenen auch, dass sie nach Möglichkeit keinen Track sozusagen hinterlassen sollen, also keinen Suchverlauf in ihrem PC oder auf ihrem Handy, weil häufig werden diese Personen kontrolliert und sie müssen wissen, auf was sie alles achten müssen, wenn sie versuchen, da rauszukommen.
Das bringt mich zu wichtigen juristischen Fragen. Wann gilt die Schweigepflicht? Wann gilt sie nicht? Und wann muss ich Polizei oder Jugendamt informieren?
Die Schweigepflicht gilt immer dann, wenn es um eine erwachsene Person geht. Diese erwachsene Person darf komplett selber entscheiden, was zu tun ist. Weil das Schlimmste, was ich einer Person, die bereits Gewalt erfährt, noch von meiner Seite aus antun kann, ist, sie zu entmündigen und die Verantwortung für sie zu übernehmen, sondern diese Person darf selber entscheiden, was zu tun ist. Ich muss immer dann handeln, wenn Personen betroffen sind, die noch nicht für sich selber entscheiden können oder nicht mehr für sich entscheiden können. Das heißt, bei Minderjährigen, gerade Kindern, bei Menschen mit geistiger Behinderung und bei Menschen, die zum Beispiel durch Demenz bereits so stark beeinträchtigt sind, dass sie auch nicht mehr selber für sich entscheiden können und wo ich akute Gefahr sehe, dann muss ich handeln, dann muss ich auch meine Schweigepflicht brechen. Ansonsten bin ich immer an meine Schweigepflicht gebunden und das muss ich auch meinen Patienten und Patientinnen so sagen, dass sie selber in der Verantwortung stehen zu handeln, ich sie nur unterstützen kann.
Es kann ja auch sein, dass Kinder nicht unmittelbar von gewaltsamen Handlungen betroffen sind, aber sie beobachten oder sie hören, was passiert. Was bedeutet das für die Kinder?
Für die Kinder bedeutet das tatsächlich ein dauerhaftes gesundheitliches Risiko. Es gibt Studien, die zeigen, dass wenn Kinder Gewalt erfahren, aufgrund der Spiegelneuronen, sie das wie Gewalt gegen sich selber erleben und es zu Vernarbung im Gehirn des Kindes kommt und sie dadurch anfälliger für verschiedene Erkrankungen sind. Sie sind anfälliger für COPD, sie sind anfälliger für chronische Schmerzen, sie sind tatsächlich auch anfälliger für Diabetes mellitus Typ 2, für Adipositas, für ganz, ganz viele Erkrankungen, die einfach dadurch entstehen, dass sie erleben, wie eine Person, die ihnen sehr nahe steht und die für sie auch sehr wichtig ist, Gewalt erfährt und sich dagegen nicht wehren kann. Häufig von einer Person, die ja auch Schutz für sie bedeutet. Das ist dieses zweischneidige Schwert, was tatsächlich diese Kinder erleben und das kann sie dauerhaft krank machen. Und deswegen wäre es dann auch wichtig, und das sage ich dann auch häufig, Müttern, die betroffen sind und die sagen, ich möchte ja für die Kinder in dieser Beziehung bleiben, genau denen erzähle ich dann von diesen Studien. Und auch wenn mal ein Vater betroffen ist, dann erzähle ich dem Vater natürlich auch von diesen Studien.
Wo vermerken Sie solche Verdachtsfälle, wenn es auch Kinder betrifft? In der Akte des Elternteils oder der des Kindes?
Das notiere ich mir tatsächlich bei dem betroffenen Elternteil, weil ja die gewaltausübende Person durchaus das Recht hat, in die Akte des Kindes Einblick zu erhalten. Und da ist es besser, um die Gefahr zu vermeiden für die betroffene Person. Deswegen schreibe ich es dann immer bei der betroffenen Person mit in die Akte hinein, vermerke aber, dass es das und das Kind betrifft.
Jetzt sind wir schon beim wichtigen Thema Dokumentation. Sie ist in diesen Fällen besonders bedeutsam, weil darauf in einem möglichen späteren Verfahren zurückgegriffen werden kann. Wie sieht denn so eine rechtssichere Dokumentation aus?
Also auf alle Fälle muss ich immer Datum und Uhrzeit aufschreiben. Ich muss die in Anführungsstrichen Red Flags aufschreiben, weswegen ich überhaupt meinen Verdacht gehabt habe. Dann muss ich alles möglichst umfassend und genau darstellen. Alles, was die Person mir beschrieben hat. Verletzungen muss ich fotografieren. Ich muss einmal eine Komplettaufnahme machen. Dann muss ich die Verletzung dokumentieren mit dem Foto, möglichst im 90-Grad-Winkel mit gutem Licht. Und auf dem Foto muss auch unbedingt auch noch eine Größeneinheit mit drauf sein, damit man nachvollziehen kann, wie groß die Verletzung ist. Es ist in dem Fall immer ganz gut, Kontakt zu der Gewaltschutzambulanz aufzunehmen, weil die das noch rechtssicherer dokumentieren können. Oder ich habe in meiner Praxis auch gerne solche vorgefertigten Dokumente liegen. Bei uns in Berlin wäre es zum Beispiel, wären es die Dokumente vom Runden Tisch. Es stellt sogenannte Signal e.V. zur Verfügung, komplett kostenlos für jeden Hausarzt, jede Hausärztin kann die bekommen. Und da kann man wirklich alles ganz exakt ausfüllen, um das Ganze wirklich rechtsfest zu machen.
Es gibt Fälle, da hat die gewaltausübende Person Einsicht in die Patientenakte. Wie kann man verhindern, dass hier Informationen an die Täter gelangen, die die Opfer in Schwierigkeiten bringen?
Also in den Fällen, da geht es dann meistens um Personen mit Behinderung oder um minderjährige Personen, wo dann der Täter oder die Täterin Einsicht haben kann. Da arbeiten wir dann tatsächlich mit Codewörtern, die wir vorher in einer anderen Dokumentation festgelegt haben, um sicherzugehen, dass die Person nicht weiß, worüber wir da reden in unserer Dokumentation. So kann zum Beispiel ein sexueller Übergriff als etwas Banaleres bezeichnet werden, wie Schlafen, oder eine Kollegin bezeichnet das auch als Tee trinken, um sozusagen was ganz Neutrales zu wählen, wo es dokumentiert ist. Aber in dieser Akte muss auch kenntlich sein mit einem zum Beispiel Sternchen, dass jetzt die verschlüsselte Zeit beginnt. Das ist ganz wichtig, dass es dann weiterhin rechtsfest ist und nicht ja, vor Gericht angegangen werden kann. Und diese Verschlüsselung muss auch fest dokumentiert sein und in der Praxis hinterlegt sein.
Ja, vielen Dank für diese wichtigen Hinweise zum Thema Dokumentation. Vielleicht schauen wir uns jetzt nochmal die konkrete Situation in der Praxis an. Wie gehen Sie damit um, wenn Konflikte innerhalb der Praxis eskalieren? Wie schützen Sie Ihr Team vor Übergriffen?
Wir reden darüber, was wir machen können. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir zwei Ein- und Ausgänge haben. Das heißt, wenn es in der Praxis eskaliert, müssen auch alle Beteiligten unbedingt sofort die Praxis verlassen, um sich nicht selber zu gefährden. Oder wenn sie in einem Raum sind, sich in dem Raum einschließen, damit sie nicht gefährdet werden. Die Ärztin oder der Arzt selber kann natürlich versuchen, deeskalierend zu wirken, aber wenn es massiv eskaliert, gilt auch da der Selbstschutz. Das heißt, auch da muss man selber die Räumlichkeiten verlassen, damit einem nicht Gefahr für Leib und Leben droht. Und in dem Fall auch immer unbedingt die Polizei rufen und dann auch nicht beim Verkehrsabschnitt anrufen. Die Nummer haben ja viele schon gespeichert, sondern wirklich bei der Notrufnummer, damit mehr als ein Mannschaftswagen ankommt. Das ist auch ganz wichtig. Es kommen in solchen Fällen tatsächlich mindestens zwei Mannschaftswagen.
Wie reflektieren Sie solche Situationen innerhalb des Praxisteams?
Glücklicherweise hatten wir solche massiven Eskalationen in der Praxis, in der ich gerade bin, noch nicht. Aber in einer, wo ich vorher tätig war, ist es leider so gekommen, dass eine Situation massiv eskalierte. Und dann haben wir hinterher uns zusammengesetzt und haben besprochen, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen, wie können wir es beim nächsten Mal besser machen, wie können wir uns besser schützen, wer ist wofür verantwortlich. Das heißt, wie bei so einem Notfallseminar, wo man ja auch guckt, wer holt die Flexylen, wer holt die Notfallmedikamente, so machen wir das auch, dass wir vorher durchsprechen, wer ruft die Polizei an, wer bringt eventuell die anderen Patienten und Patientinnen in Sicherheit, wo können wir hin, das muss alles einmal durchbesprochen sein, bevor überhaupt irgendetwas passiert.
Und gibt es auch außerhalb des Praxisteams Möglichkeiten zur Reflexion? Wohin können sich hier ärztliche Kolleginnen und Kollegen wenden?
Es gibt immer die Balint-Gruppen, die sind sehr, sehr gut in solchen Fällen, um sowas zu besprechen und auch wie man anders oder besser hätte eventuell reagieren können. Für die meisten ist es ja ein einmaliges Erlebnis zum Glück, wo man dann einmal vor eine völlig neue Situation gestellt wurde und erstmal auch gar nicht unbedingt weiß, was soll ich überhaupt tun. Da sind die Balint-Gruppen tatsächlich sehr, sehr gut dafür geeignet. Und ansonsten helfen immer andere Kollegen und andere Kolleginnen, um das miteinander zu besprechen. Und wie ich ja schon gesagt habe, im Qualitätszirkel bespreche ich sowas dann auch.
Als Hausärztin betreuen Sie ja oft ganze Familien. Und das bedeutet, nicht nur das Opfer ist bei Ihnen in Behandlung, sondern unter Umständen auch der Täter oder die Täterin. Wie gehen Sie damit um?
Auch das ist so pauschal leider nicht zu beantworten. Es gibt teilweise Familienstrukturen, die sehr toxisch sind und wo es in dieser gesamten Familienstruktur auch tatsächlich mehrere Täter gibt und wo sich das wirklich so von Generation zu Generation zieht. Mit manchen kann man arbeiten, dann ist das meistens ein sehr klares, sozusagen ein sehr überlegtes Handeln und man schaut, wie kann man diese Person trotz allem gut behandeln. Aber es gibt tatsächlich Personen, da sage ich, diese Menschen kann ich nicht guten Gewissens behandeln, weil da stoße ich persönlich an meine Grenzen und die würde ich auch nicht gut medizinisch behandeln. Also das liegt wirklich von der Person, ist es abhängig und wie massiv war die Gewalt, die da ausgeübt wurde. Und es gibt tatsächlich auch manche Fälle, da haben die Täter verstanden, was sie getan haben und suchen sich dann Hilfe. Und in den Fällen war ich dann aber auch immer bereit, ihnen die entsprechenden Hilfsangebote zu organisieren. Und manche von ihnen sind dann auch Patienten bei uns in der Praxis geblieben. Aber nicht alle. Und auch das muss im Team besprochen werden, weil auch unsere MFAs müssen sich damit wohlfühlen, dass Täter bei uns in der Praxis sind. Das ist auch ganz wichtig, dass es immer dann eine Teamentscheidung ist.
Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, jede Person im Gesundheitswesen sollte sich mit diesem Thema auseinandersetzen?
Auf jeden Fall, weil es einfach ein Thema ist, was so viele Menschen in Deutschland betrifft. Und nicht nur in Deutschland, aber da wir in diesem Gesundheitswesen arbeiten, es betrifft halt sehr, sehr viele Menschen.
Vielen Dank, Frau Thiemann, dass Sie heute so offen mit mir über dieses wichtige Thema gesprochen haben.
Sehr gerne und danke, dass ich mit Ihnen darüber reden durfte.
Wichtige Anlaufstellen verlinken wir natürlich in den Shownotes. Dort finden Sie auch einen Fortbildungsartikel von Anja Thiemann zum Thema Gewalt in der Häuslichkeit. Dieser Artikel ist gerade in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift für Allgemeinmedizin erschienen. Als Mitglied der DGAM können Sie kostenfrei darauf zugreifen. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und sage bis zur nächsten Folge.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.